Zeit haben und einen heiligen Raum öffnen. Pfarrer Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, mit ihm startet heute das erste Interview. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's! Herzlich willkommen. Ich freue mich heute ganz besonders, Kirchenpräsident Dr. Volker Jung bei uns im Interview zu haben. Herzlich willkommen. Toll, dass Sie mitmachen.
Ja, sehr gerne. Und
ja, klasse. Ein Kirchenpräsident, viele können sich darunter vielleicht nicht unbedingt was vorstellen. Was ist ein Kirchenpräsident und wer ist Volker Jung?
Ich bin evangelischer Pfarrer und war viele Jahre im Gemeindefahrdienst, war dann auch als Dekan für ein Dekanat verantwortlich und bin 2008 zum Kirchenpräsidenten gewählt worden. Kirchenpräsident, das ist in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau das Bischofsamt. Allerdings ist es so, seit unserem ersten Kirchenpräsidenten Martin Niemöller heißt es bei uns Kirchenpräsident, weil man jede Form von hierarchischen Anklängen in der Amtsbezeichnung vermeiden wollte. Aber das Grundverständnis ist, ich bin als Pfarrer Kirchenpräsident.
Das merkt man übrigens auch. Mhm. Und Sie sind jetzt vor 7 Jahren nach Darmstadt gezogen?
Nein, das sind jetzt schon 8 Jahre.
Acht Jahre?
Sind im 9. Jahr hier. Ja, genau. Selbst immer erst mal rechnen. Es ist, also ich bin 2008 gewählt worden, bin 2009, im Sommer 2009 mit der Familie hier nach Darmstadt gezogen. Das ist natürlich eine Umstellung gewesen, einfach weil die Arbeit des Kirchenpräsidenten schon ein bisschen anders ist als das, was man als Gemeindepfarrer zu tun hat. Ich war wirklich immer auch sehr, sehr gern im Gemeindepfarrdienst. Auch als Dekan hatte ich immer einen Anteil in der Gemeinde und dazu hat im Übrigen auch immer die Klinikseelsorge gehört. Mhm. Ich war ja früher in Lauterbach in Oberhessen und dort gibt es eine Klinik und keine, zumindest war es damals so, als ich dort war, keine spezielle Pfarrstelle in der Klinikseelsorge, sondern wir haben als Gemeindepfarrer diesen Dienst mitversehen. Mhm. Viele Jahre einen Nachmittag in der Woche dafür reserviert, im Krankenhaus zu sein und dann auch von Zimmer zu Zimmer zu gehen.
Mhm. Schön. Hat der private Volker Jung schon mal Kontakt gehabt zur Klinikseelsorge?
Ich hatte auch schon Klinikaufenthalte, wo ich selber ein paar Tage im Krankenhaus lag. Die waren allerdings zum Glück bisher relativ kurz, sodass sich in dieser Zeit keinen Kontakt zur Klinikseelsorge ergeben hat. Ich habe allerdings Kontakt zur Klinikseelsorge gehabt in der Betreuung meiner Eltern. Es ist jetzt vor 2 Jahren lag mein Vater etwas länger im Krankenhaus, dann später auch meine Mutter. Und ich war dann sehr froh, von den beiden jeweils zu hören, sie mir erzählt haben, die Pfarrerin hat uns besucht. Und das war nochmal ganz wichtig, neben dem, was sonst im Krankenhaus passiert ist, auch diesen Kontakt zu haben. Und an den Erzählungen habe ich dann gemerkt, nochmal aus einer anderen Perspektive, wie wichtig das ist. Sicher, sie haben mir das auch erzählt, um mir etwas über den Dienst der Kolleginnen und Kollegen zu berichten. Aber das hat schnell auch eine ganz andere Bedeutung gehabt.
Ich habe ja für meinen Klinikseelsorge-Podcast den Untertitel ausgesucht, was deiner Seele gut tut. Was tut aus Ihrer Sicht Klinikseelsorge der Seele der Patienten gut?
Einmal habe ich selbst immer großen Wert darauf gelegt, als Klinikseelsorger, wenn ich Besuch im Krankenhaus gemacht habe, zu versuchen, das zu spüren. Nicht mit bestimmten Dingen im Kopf auf Menschen zuzugehen, sagen, das brauchst du jetzt, das tut dir gut. Das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Es gibt Menschen, die brauchen gar nicht viele Worte. Die brauchen aber, dass ein Moment jemand an ihrem Bett sitzt und einfach Nähe signalisiert. Andere wollen reden und wollen ganz viel reden. Und das heißt auch über ihre Krankheitsgeschichte, die sie im Moment sehr belastet und beschäftigt, reden, aber oft auch über das ganze Leben reden. Das ist ja so gerade im Krankenhaus so, dass man dann in diesen vielen Stunden, in denen man da im Bett liegt, auch vieles Revue passieren lässt. Und wenn da jemand da ist, bei dem man spürt, das ist ein Ohr für mich, für meine Geschichte, dann ist es etwas, was, glaube ich, der Seele gut tut. Es können aber, wie gesagt, auch ganz andere Dinge sein. Ich weiß, dass viele Patientinnen und Patienten den Dienst der grünen Damen, es gibt mittlerweile auch grüne Herren, die ihn außerordentlich schätzen. Sagen, da sind Menschen, die mich einfach nochmal fragen, was brauchst du denn? Kann ich dir was holen? Kann ich für dich da sein? Also auch ganz einfache, kleine Verrichtungen können wirklich der Seele gut tun. Insgesamt ist es sicher so, dass man gerade in solchen Momenten im Krankenhaus eine hohe Empfindsamkeit hat und genau spürt, ob sich Menschen um mich mühen, ob Menschen für mich da sind oder ob ich eben nur behandelt werde. Und es ist natürlich wunderbar, wenn das alles ineinander greift.
Dementsprechend, zumindest ich erlebe es so jetzt im Klinikum in Darmstadt, Religion spielt erstmal keine Rolle oder Kirchenzugehörigkeit spielt erstmal keine Rolle, sondern die Vorbedingung ist, jemand ist in diesem Krankenhaus Patientin oder Patient.
Also mir ist es erstmal ganz wichtig, ein Grundverständnis einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, gerade im Krankenhaus, ist, glaube ich, durchaus auch ein Signal, ein vorsichtiges Signal an alle, die da sind. Wenn du willst, bin ich für dich da. Ja. Und das ist unabhängig von der Konfession oder auch unabhängig von der Religion. Das ist unabhängig davon, ob jemand vor vielleicht einigen Jahren entschieden hat, ich bin aus der Kirche auszutreten. Diese Zuwendung gilt allen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich vermitteln soll. Und ich freue mich natürlich, wenn Kliniken sagen, es ist gut, wenn in unserem Haus Seelsorgerinnen und Seelsorger unterwegs sind und sie das als auch eine Unterstützung der Arbeit im Krankenhaus erleben.
Der Vorstandsvorsitzende von den Helios-Kliniken hat im März in München auf einem großen Seelsorgekongress gesagt, ich kann anhand meiner Zahlen ganz genau sagen, in welcher meiner Kliniken Seelsorge angeboten wird. Die Liegezeiten sind kürzer und die Behandlungszeiten sind schneller.
Das ist erstaunlich, überrascht mich auch ein bisschen, dass es da Zahlen gibt. Das würde mich schon mal interessieren, wie gehärtet diese Zahlen sind. Ob das wirklich bedeutet, dass die Seelsorge zum Heilungserfolg beiträgt, muss man sich ja sagen, das wäre schön und das ist wunderbar und es sei jeder und jedem gegönnt, wenn das so ist. Aber das kann, glaube ich, nicht das primäre Ziel der Seelsorge sein. Aber wenn man es so hört, ist es natürlich auch etwas, was gut tut. Ich erlaube mir mal einen kleinen Bogen zu einem sehr allgemeinen Thema zu schlagen, weil manchmal wird ja auch gefragt, welchen Sinn hat eigentlich die Kirchensteuer? Und ist es denn überhaupt gut? Sollte man das nicht anders machen? Sollte man es nicht so machen, dass die Gemeindemitglieder für ihre jeweilige Gemeinde spenden und Geld geben. Das hat sich ja auch möglicherweise in bestimmten Richtungen Vorteile. Es hat aber auch Nachteile. Oder umgekehrt formuliert, die Kirchensteuer versetzt uns in die Lage, verlässlich Dienste anbieten zu können, ohne danach fragen zu müssen, was zahlt der oder die andere dafür. Und das gibt gerade in diesem Bereich der Seelsorge eine große Freiheit für die Pfarrerinnen und Pfarrer. Sie können sich wirklich jedem und jeder zuwenden. Sie müssen sich nicht auf die konzentrieren, von denen sie meinen, dass dort die meisten Spenden zu holen wären. Das ist mir immer außerordentlich wichtig gewesen für den Pfarrdienst. Ich habe es umgekehrt aber auch als Verpflichtung empfunden und gesagt, ja, du wirst dafür bezahlt, für Menschen Zeit zu haben. Ja. Und die nehmen dir jetzt auch. Das ist die andere Seite. Also diejenigen, die Kirchensteuer kritisieren, die sollen sich bewusst machen, dass ein Vorteil dieses Systems ist, dass man Menschen unabhängiger gegenübertreten kann und dass es gerade in der Seelsorge eine enorme Stärkung bedeuten kann.
Gespräche, Dasein ist eine Möglichkeit, Gebete anzubieten, Segen. Was wären sonst noch für Möglichkeiten da, bevor wir vielleicht nochmal auf die Punkte gehen, wo es vielleicht auch, ich sag mal, in kritischen Lebenssituationen ist, wo auf einmal nämlich gut ist, dass die Seelsorge dabei ist, Stichwort Ethikkomitee, da ist ja auch Seelsorge eingebunden.
Ja, das ist ein wirklich breites Spektrum. Also auch da würde ich einfach gerne erzählen, auch von meinen Erfahrungen. Für mich waren Besuche an Krankenbetten oft so, dass es erstmal Besuche waren, denen ich ganz viel zugehört habe und natürlich auch auf bestimmte Dinge reagiert habe und vielleicht auch Fragen gestellt habe und versucht habe, Menschen ein paar Schritte weiter zu gehen über das hinaus, was man alleine für sich denkt und sich zurechtlegt. Und dann war ganz oft ein Punkt in einem Gespräch, wo ich angeboten habe und gesagt habe, darf ich für Sie ein Gebet sprechen? Und dann habe ich versucht, das, was wir miteinander besprochen haben, nochmal im Gebet vor Gott zu bringen. Und in der Regel war es dann so, dass ich dieses Gebet und dann auch den Besuch mit einem Segenswort abgeschlossen habe, sodass das ineinander überging, das Miteinander reden und gewissermaßen auch das in Anführungszeichen Gottesdienstliche eines solchen Besuches. Ja. Und ich habe gemerkt, dass dies vielen Menschen sehr viel bedeutet hat. Genau so. Und das unterscheidet dann vielleicht auch den Besuch des Seelsorgers, der Seelsorgerin nochmal von einem durchaus auch sehr wertzuschätzenden und möglichen Besuch einer psychologischen Begleitung und Betreuung.
Ganz klar. Ganz klar. Wie war das damals bei Ihnen? Haben Sie in erster Linie Gemeindeglieder besucht? Oder sind Sie im Endeffekt von Zimmer zu Zimmer gegangen, wenn jemand beispielsweise gesagt hat, gehen Sie noch mal ins Zimmer 23, der bräuchte im Augenblick gerade jemand?
Wir hatten da in dieser Zeit, in den einigen Jahren der Gemeindearbeit, unterschiedliche Phasen. Wir haben es einmal so gemacht, dass wir Stationen aufgeteilt hatten und dann wirklich von Zimmer zu Zimmer gegangen sind, unabhängig davon, wer in diesem Zimmer liegt, und einfach freundlich gefragt, ob ein Besuch gewünscht ist. Und wir haben dann aber auch eine Phase gehabt, wo wir zunächst gezielt die Gemeindeglieder besucht haben. Und das war dann aber niemals auf die Gemeindeglieder bloß begrenzt, sondern in der Regel waren es so uns zwei oder drei Bettzimmer, dass dann andere Personen mit dabei waren. Oder wenn man gemerkt hat, da ist noch jemand, der schaut fragend, dann ist man natürlich auch, gab es natürlich immer die Möglichkeit, jemanden noch anzusprechen.
Ganz wichtig. Gucken wir nochmal in die andere Richtung. Es ist gut, dass Klinikseelsorge da ist, im Blick auf Ethik beispielsweise. Oder einfach die Frage, bei jemand
wird diskutiert, Therapieziel, Veränderung. Oder es wird diskutiert, wie gehen wir in dem Moment jetzt mit demjenigen um, der so schwere Verletzungen hat?
Also wir sind natürlich durch die, zum Glück und man kann nur sagen, wirklich Gott sei Dank, gestiegenen medizinischen Möglichkeiten in vielfältiger Weise dazu in der Lage, Menschen zu helfen, auch in Situationen, wo das früher nicht möglich war. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass wir zunehmend in Bereiche vordringen, wo es nicht so einfach ist, zu entscheiden, ob etwa lebensverlängernde Maßnahmen fortgesetzt werden oder nicht. Und das sind Situationen, in denen wir, glaube ich, alle auch miteinander lernen müssen. Da erlebe ich auch die Ärztinnen und Ärzte als Lernende. Mhm. Da müssen wir in der Begleitung von Angehörigen lernen. Da müssen wir auch für uns selbst Entscheidungen treffen, unter Umständen im Vorhinein. Und da kann das Gespräch mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin ausgesprochen hilfreich sein, wenn Menschen für sich selbst sagen, mir ist es wert, auch diese christliche Perspektive mit zu bedenken. Mhm. In Kliniken bedeutet das, und das muss natürlich bewusst auch entschieden werden, wollen wir in unserem Ethikgremium etwa auch einen Seelsorger, eine Seelsorgerin sitzen haben, weil wir diese Stimme hören wollen. Es ist ja niemals der Anspruch, dass man als Theologe, als Theologin dort direktiv seine Meinung einbringt. Ja, manchmal wird es unterstellt. Ja. Sondern es ist ja oft so, dass man, es ist im Grundsatz so, dass man beratend eine christliche Perspektive einträgt in der Hilfe oder in der Erwartung, dass das auch eine Hilfe zur Entscheidungsfindung ist.
Mhm. Wo im Bereich der Kliniken würden Sie sonst noch Klinikseelsorge suchen, erwarten? Wo sehen Sie im Augenblick auch die Herausforderungen, die auf uns zukommen?
Es ist, glaube ich, im Moment gar nicht so einfach, weil die Klinikaufenthalte ja nach Möglichkeit so kurz wie möglich gehalten werden. Und ob das dann immer richtig und sinnvoll ist, nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Und da ist es sicher auch nochmal eine Grundfrage des Übergangs. Wenn man in einer Klinik einen seelsorgerlichen Kontakt hatte und geknüpft hat und dann wieder nach Hause kommt und merkt, das hat mir eigentlich gut getan. Wo kann ich dann anknüpfen? Wie ist der Kontakt zur Gemeindepfarrerin, zum Gemeindepfarrer oder auch zu jemand anderem, der seelsorgerliche Begleitung leisten kann? Mhm. Wie kann das auf den Weg gebracht werden? Das ist, glaube ich, eine Grundherausforderung, über die wir verstärkt nachdenken müssen. Ich will aber noch mal einen anderen Bereich ansprechen, der in der Klinikseelsorge, glaube ich, in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Zumindest habe ich auch das in einigen Situationen so erlebt. Das ist die Begleitung der Angehörigen, wenn ein Mensch verstorben ist in der Klinik. Und das können ja ganz unterschiedliche Situationen sein. Das können Situationen sein, auf die man Schritt für Schritt zugegangen ist. Und es können ganz plötzliche Situationen sein. Und in diesen Momenten jemand an der Seite zu haben, der auch sorgsam mit dafür sorgt, dass die Bedürfnisse des Abschiednehmens erkannt werden, und dass dem auch Raum gegeben wird. Das ist für mich eine außerordentlich wichtige Aufgabe in der Klinikseelsorge. Dazu gehört dann auch, dass es in der Klinik entsprechende räumliche Voraussetzungen braucht, um etwa einem Abschied auch Zeit geben zu können.
Auf jeden Fall. Also es ist gut, wenn eine Klinik einen Gottesdienstraum hat. Und es ist auch gut, wenn es einen eigenen Abschiedsraum gibt, wo ihm halt nicht gesagt wird, noch 3 Stunden und dann wird das Bett rausgerollt oder wie auch immer.
Naja, das ist so, sind so diese Momente, wo man merkt, oder ich will das anders sagen, es gibt ja immer wieder mal Situationen, in denen Angehörige von weit her kommen und sagen, ich möchte aber auch an einem Bett Abschied nehmen. Mhm. Und das ist im Klinikalltag, wo alles sehr schnell gehen muss, ja wirklich nur sehr begrenzt möglich. Aber es wäre möglich, wenn es einen Abschiedsraum gäbe,
genau,
in dem man dem mehr Zeit gibt. Also solche Dinge sind, glaube ich, mit zu überlegen und brauchen, meine Sachen, einen Platz im Klinikalltag.
Auf jeden Fall. Ich denke, zum einen in der ökumenischen Perspektive, das kann ja auch gerne zusammen genutzt werden. Und die andere Frage ist auch ein Abschiedsraum auch für Angehörige anderer Religionen.
Das grundsätzlich. Also ich glaube, wir leben ja in einer vielfältiger gewordenen Gesellschaft. Und wenn wir gottesdienstliche Räume, und ich zähle mal einen Abschiedsraum auch dazu, zur Verfügung stellen, dann müssen sie so gestaltet sein, dass sie für Angehörige verschiedener Religionen nutzbar sind.
Mhm. Das sind viele Dinge, wo ich sage, das tut der Seele gut. In dem Moment, wo die Seele, der einzelne Mensch erlebt, ich bin erstmal angenommen, da ist ein Klinikseelsorger, eine Klinikseelsorgerin, die meint mich, die hat auch wirklich was zu sagen, die hat auch eine Botschaft für mich. Ein tolles Angebot, dass sie das wiederum als Kirche ermöglichen.
Wir können es leider nicht flächendeckend tun, nicht in allen Kliniken, auch das gehört dazu. Deswegen ist es in vielen Situationen wichtig, auch Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Gemeinden heraus die Möglichkeit zu geben, immer wieder in Kliniken präsent zu sein. Mhm. Aber es braucht ganz bestimmt, oder es gibt ganz bestimmte Klinikstandorte, wo es richtig und gut ist, mit ganzen Stellen für Seelsorgerinnen und Seelsorger präsent zu sein. Und ich sage es mal so, wir würden das gerne noch viel weiter ausweiten. Aber auch wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Ich bin aber sehr, sehr dankbar für den Dienst der Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Kliniken, weil das eine ausgesprochen wichtige Arbeit ist.
Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank.
Gehen Sie nun in die vor Ihnen liegende Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um eine Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine Mail unter podcast-klinikseelsorge@stephanhund.com schreiben. Bei ausreichendem Interesse werde ich im Rahmen meines Studienquartals, welches bis zum Jahreswechsel 2017-18 geht, auch 2 oder 3 Hörertreffen anbieten. Mehr dazu in diesem Podcast. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum in Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stephan Hund.